Inforadio Podcast.
Als man die doch immer so gelassen erscheinenden Franzosen nach ihren wichtigsten privaten Stressfaktoren fragte, kam heraus, ganz oben auf der Liste steht die Rücksichtslosigkeit der Menschen. Auf der Straße, im öffentlichen Nahverkehr, in Schulen und Krankenhäusern gingen die Umgangsformen verloren. Die Pariser Hoch- und Untergrundbahn Metro hat mit ihrem Internetportal »Lieber Nachbar im Verkehr« großen Erfolg. Ergebnis einer Auswertung: Franzosen wollen mehr Autorität und mehr Regeln im Zusammenleben. Ich bin ziemlich sicher, das geht nicht nur den Franzosen so. Deshalb können Sie heute noch einmal eine Sendung über gutes Benehmen hören. Ich wollte unbedingt einen Wiener fragen, einen aus der Stadt der über 300 Ballfeste im Jahr. Neu auf dem Buchmarkt war bei der Erstausstrahlung im Januar gerade »Alles, was Sie über gutes Benehmen wissen müssen«, Eco-Wien Verlag, 24,90 Euro. Schon der Großvater des Autors hat diesen Klassiker, den Ellmeyer, herausgegeben. Mein Gast war Professor Thomas Schäfer-Ellmeyer. Er hat Wirtschaftswissenschaften studiert und auch 17 Jahre lang in leitenden Funktionen bei weltweit tätigen Wirtschaftsunternehmen gearbeitet. Seit 1988 ist er Alleingeschäftsführer der Tanzschule Ellmeyer in Wien und ist auch im Bereich von Personalentwicklung und Beratung tätig. Ich fragte Professor Ellmeyer, Rücksichtnahme im öffentlichen Nahverkehr, etwas, wofür Sie in Wien auf Plakaten werben, um welche Ärgernisse geht es im Wesentlichen?
Ja, ich war sogar selbst bei einer Werbekampagne der Öffis, also der Wiener Linien, eingebunden. Da ging es in erster Linie darum, dass man eben in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht essen, trinken, rauchen und so weiter sollte. Vor allen Dingen kein Alkohol trinken sollte und dass auch eben viel mehr Rücksicht auf andere Menschen angebracht wäre. Ich bin ja der Meinung, dass jeder als Egoist selbst ein Interesse daran haben sollte, dass sein Benehmen so ist, dass es eben auch auf andere positiv wirkt. Denn insgesamt werden wir dann weit mehr Lebensqualität haben. Wenn Sie gerade im Verkehr sich das anschauen, also jetzt im Straßenverkehr, ist ja der Mensch komischerweise plötzlich verwandelt. Da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich bin auch wesentlich, wie soll man sagen, aggressiver, nicht vielleicht im Fahrstil oder was, aber von meiner internen Wortwahl. Also niemand darf bei mir die Lippen ablesen, wenn ich so unterwegs bin und irgendeinen Fahrfehler von jemand anderem sehe. Und ich bewundere dort immer wieder die Amerikaner, wie die das schaffen, so dieses defensive Fahren. Das ist ein Vorbild. Ich glaube, da könnten wir schon mal sehr viel lernen daran.
Ich hatte ja in Frankreich begonnen. Der Begriff Etikette kommt ja aus Frankreich. Wie ist er entstanden?
Der ist entstanden, weil der Gärtner des französischen Königs Ludwig XIV. Sich immer darüber geärgert hat, dass die hohen Herrschaften über seine wunderschönen Blumenrabatten drüber gegangen und geritten sind. Und er hat dort Schilder aufgestellt, die das eben verbieten sollten, die Etiketten, eben das, da waren diese Schilder, Les Etiquettes. Und die hohen Herrschaften haben sich aber überhaupt nicht darum gekümmert. Und daraufhin ist er zum König gegangen, hat ihn gebeten, da einen Erlass herauszugeben. Das hat er auch gemacht, weil ihm ja auch sehr viel an diesen schönen Gärten gelegen ist. Und daraus entstand dann der Begriff der Hofetikette.
Und der Tanzmeister, um das mal zu erklären, warum das immer in Tanzschulen gelehrt wird, war eben traditionell für die Einführung in gutes Benehmen zuständig.
Ja, das ist interessanterweise eine jahrtausendealte Tradition. Auch bei den alten Ägyptern war das schon so. Weshalb, ist mir nicht ganz klar. Beim Gesellschaftstanz ist es ja eher verständlich, weil man ja doch der anderen Person sehr, sehr nahe kommt. Und da ist natürlich gutes Benehmen sicher ein gewaltiger Vorteil.
Wie gefragt ist das Thema bei jungen Leuten?
Ich habe den Eindruck oder die Erfahrung, dass es sehr, sehr gefragt ist. Aber ich bin natürlich nicht wirklich unbedingt repräsentativ, weil alles, wo ich immer auftauche, hat jeder sofort dieses Thema vor Augen. Aber ich habe zum Beispiel seit mehr als 20 Jahren Seminare geleitet an einer technischen Schule, also an einer höheren Schule, aber wo man also mit Abitur dann abschließt. Und stelle dort fest, wenn ich einen Vortrag halte, ist es derart mucksmäuschenstill und die Aufmerksamkeit derart hoch, dass die Lehrer, die das erste Mal miterleben, ihren Augen nicht trauen. Ja, da sitzen so 70 bis 100 hauptsächlich männliche Schüler, weil das Technische leider immer noch stark männlich dominiert ist, und sind extrem interessiert daran, nun diese Spielregeln kennenzulernen. Das kommt in dem Fall, glaube ich, in erster Linie daher, weil sie ja schon sehr bald ins Berufsleben entlassen werden und sich da Sorgen machen, ob sie denn eigentlich immer so das richtige Verhalten dann auch später beherrschen werden. Im Grunde genommen geht es ja bei den Umgangsformen einfach um einen Teil unserer Kommunikation. Man benimmt sich immer irgendwie und sendet dementsprechend immer irgendwelche Botschaften an seine Umwelt. Und wenn man die etwas besser im Griff hat, weiß, was man sendet und was der andere auch für Botschaften sendet, macht das natürlich das Leben einfacher. Also es gibt ja eine ganze Palette von Begriffen, die mit gutem Benehmen verbunden sind. Es gibt natürlich leider auch so das Image, gutes Benehmen ist verstaubt, alt und steif und solche Dinge. Aber eigentlich sind das nur positive Begriffe, ob das nun Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Zuvorkommen, Aufmerksamkeit und alles nur positive Werte. Und es gibt lustigerweise gerade jetzt eine Umfrage österreichweit. Und die erste Frage lautete so ähnlich: Sind Sie auch der Meinung von Thomas Schäfer-Ellmayr, dass bessere Umgangsformen für unser Land gut wären? 89% der Österreicher sind auch dieser Meinung.
1788 erschien zum ersten Mal das Buch über den Umgang mit Menschen. Adolf Freiherr von Knigge, der berühmte Knigge. Was war Knigges Ziel?
Die Benimmbücher, die wir, ich habe ja schon 8 Stück geschrieben, da herausgeben, sind ja mehr Sammlungen von Allgemeinwissen. Das heißt, diese ganzen Regeln, die dann letzten Endes eben dazu beitragen sollen, dass das Benehmen besser wird, besser verständlich wird, dass man weiß, was sich gehört. Aber wo Knigge darauf hinweist, ist letzten Endes, was gutes Benehmen wirklich im Endeffekt definiert, nämlich sich in der jeweiligen Situation möglichst so zu verhalten, wie das eben optimal für alle Beteiligten positiv ist. Das ist eigentlich das Anliegen von gutem Benehmen und das war schon das Anliegen von Freiherr von Knigge.
Aber wenn das schon so alt ist, dieses Bemühen, also wenn diese Klage auch über schlechtes Benehmen schon so alt ist, 1988 verstarb zum Beispiel der deutsche Kabarettist Oliver Hassenkamp und er hat mal gesagt, Umgangsformen sind Formen, die zunehmend umgangen werden. Also stellt jede ältere Generation das über die jeweils jüngere fest?
Wie Sie wissen, hatte schon Aristoteles damit seine Probleme. Das ist noch weit länger her. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht nur jetzt die Generationen betrifft, sondern auch innerhalb der Generationen man diese Aussage machen kann. Menschen sind halt irgendwo bequem. Und diese Bequemlichkeit führt dazu, dass man sich halt oft nicht die Mühe macht, die eben gutes Benehmen doch voraussetzt. Letzten Endes, diese kleinen Mühen sind aber dann wirklich das Salz in unserem täglichen Lebensmenü und sind das, was die Lebensqualität derart verbessert. Das ist eigentlich ein Luxus, den wir uns da leisten, ohne dass er uns irgendetwas kostet. Und das ist in der heutigen Zeit der Finanzkrisen schon etwas sehr Erstaunliches.
Geben Sie uns doch mal ein Beispiel für dieses, was Sie jetzt als kleine Mühen bezeichnen, bitte.
Kleine Mühe, wenn eine Dame und ein Herr zu einer Türe kommen und er hält ihr die Türe auf oder er hilft ihr in den Mantel oder solche kleinen Gesten, die eben, man lässt jemandem den Vortritt oder überlässt ihm die rechte Seite, das ist das Signal, dass ich ihn als die ranghöhere Person einschätze oder besonderer Wertschätzung und Respekts. Das sind so kleine Botschaften und Signale und automatisch steigt dadurch so der Aufmerksamkeitsgrad für ein positives Miteinander.
Also ich verstehe das schon richtig, dass es um Respekt und Wertschätzung geht bei gutem Benehmen, dem jeweils anderen gegenüber. Aber das wandelt sich ja auch. Also gerade weil Sie das erwähnen, das Beispiel einer Dame die Tür aufhalten, es hat Zeiten gegeben, da haben Sie sich den Ruf Chauvi eingefangen, wenn Sie das gemacht haben.
Ja, ich weiß, manche Damen haben auch gesagt, das ist patronizing, also wir tun das nur, um zu zeigen, eine Frau kann sich nicht einmal selbst die Tür aufmachen oder sowas, aber in Wirklichkeit kommt das ja aus einer ganz anderen Zeit, ganz lange her natürlich schon, dass man ausschließlich Herrschern gegenüber solche Gesten angewandt hat und denen also in den Hermelinmantel geholfen oder die Türen aufgehalten und so weiter. Und diese Signale sind in unserer europäischen Kultur nun eben besondere Zeichen der Wertschätzung gegenüber einer Frau. Der Handkuss zum Beispiel, wo ja die Wiener sich eine Zeit lang eingebildet haben, das haben wir nur bei uns und das ist sozusagen ein Monopol. In Wirklichkeit gibt es unzählige Fotos, wo Sarkozy, Obama und so weiter ihrer Bundeskanzlerin die Hand küssen. Das sind ganz besondere Zeichen der Wertschätzung auch und die kommen in dem Fall jetzt von den Kirchenfürsten.
Also es ist natürlich schon so, dass dieselben Frauen, die damals Chauvi gerufen haben, heute sagen, ah, das ist aber charmant, wenn sie mir die Tür aufhalten oder wenn sie mir den Stuhl zurechtrücken im Restaurant. Also so ist es ja nicht. Aber was den Handkuss angeht, ich meine, das muss die Frau doch dann aber auch sogar durch eine bestimmte Handhaltung signalisieren, dass sie das wünscht. Man kann ja nicht einfach die Hand hochziehen.
Also, das ist ganz lustig. Das habe ich also jetzt gerade im Wintergarten in Berlin damals mit Max Rabe vorgezeigt, also mit seiner Geigerin natürlich, nicht mit ihm. Und die gesamte Berliner Presse überall war darüber dann zu lesen, worauf es eigentlich beim Handkuss ankommt. Nämlich, dass man den zelebriert, also nicht husch-husch irgendwie einen Handkuss macht. Und wenn die Dame mir also die Hand gereicht hat, ganz normal gereicht hat, dann kann ich trotzdem sie leicht herumwenden und zu mir heraufführen und mich natürlich gleichzeitig hinunterbeugen. Wenn sie das nicht möchte, kann sie ja immer noch einen gewissen Druck ausüben, sodass man gleich merkt, na, in diesem Fall Handkuss nicht angebracht.
Ja, aber den muss man eben auch wirklich zelebrieren und natürlich nicht auf die Hand schmatzen.
Auf die Hand schmatzen ist sicher falsch. Die Dame muss sich nicht anschließend die Hand abtrocknen.
Lautlos.
Aber die Lippen dürfen leicht den Handrücken berühren. Nur haben wir uns das mehr oder weniger abgewöhnt wegen unserer Hygienevorstellungen. Wenn man also sich vorstellt, schon 20 Jahre haben diese Hand geküsst, dann möchte man nicht unbedingt das 21. an der gleichen Stelle anlangen.
Wenn Regeln gebrochen werden, die nicht bekannt sind, merkt das jemand? Das ist jetzt meine Frage. Ich will ein Beispiel nennen. Rebecca Niazi Shahabi argumentiert in ihrem Buch Nett ist die kleine Schwester von Scheiße, daneben benehmen und trotzdem gut ankommen. Manieren seien eben gesellschaftliche Codes und wenn aber keiner mehr diese Regeln kenne, könne sich auch niemand mehr durch das falsche Halten eines Weinglases gekränkt fühlen. Man hält es am Stiel, das ist klar, nicht am Kelch. Und sie fragt deshalb, warum also dann diese Gewohnheit künstlich aufrechterhalten? Was antworten Sie ihr?
Die Benimmregeln sind gerade in der heutigen Zeit unglaublich hilfreich. Stellen Sie sich mal vor, wie viele komplett unterschiedliche Kulturen heute aufeinandertreffen. Immer mehr, diese Globalisierung bringt das ja mit sich. Und immer mehr benötigen wir dort eine internationale Kommunikationshilfe. Auf der sprachlichen Seite hat sich dort das Englische durchgesetzt. Und bei unseren Umgangsformen, bei unseren Botschaften, die wir eben nonverbal senden, gibt es die internationale Etikette. Ob das nun die schon viel ältere bei den Diplomaten ist oder die Business-Etikette und auch im privaten Bereich natürlich weiß man inzwischen international ziemlich gut Bescheid. Wir dürfen gar nicht unterschätzen, wie viele Japaner, Chinesen und ich weiß nicht, von ganz anderen Kulturen kommende Menschen ganz genau wissen, wie man zum Beispiel mit Messer und Gabel umgeht. Und dieses internationale Wissen haben wir ja auf nicht unbedingt nette Art schon seit über 500 Jahren mit der Kolonialisierung weltweit verbreitet. Dann kam der nächste Schub, als die Produkte aus Europa überlegen waren durch die industrielle Revolution, haben die anderen Länder das sehr gerne nachgebaut und haben dabei auch die Umgangsformen übernommen. Man sieht das ganz deutlich in der Kleidung, ganz egal, ob sie jetzt in einer heißen Zone oder in Alaska Geschäfte treiben, die Herren tragen diese Anzüge mit Krawatte, mehr oder weniger, immer weniger zwar Krawatte, aber doch immer noch diesen Anzugsstil.
Und schwarz.
Und das bedeutet, ja, schwarz oder eben am Tag nicht unbedingt, aber es ist so ein Signal der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, auch ein Signal der Kompetenz oft oder des Respekts, je nachdem. Auf jeden Fall, das sind lauter ganz europäische Dinge. Oder man gibt einander die Hand, was in vielen Kulturen ja ausgesprochen Leute anwidert sogar, trotzdem machen sie es oder sie sehen uns in die Augen. Ganz deutliche Signale, dass eben unsere Umgangsformen sich weltweit zu so einer Basis, so einer Verständigungsbasis entwickelt haben. Umso wichtiger ist es natürlich, dass wir selbst sie beherrschen, wenn wir mit anderen Kulturen in Kontakt kommen, sonst blamieren wir uns dort. Ja, da sagt man dann in Asien, der verliert sein Gesicht. Das darf einem nicht passieren.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich will Sie trotzdem nochmal mit diesem Argument von Frau Niazi Shahabi konfrontieren. Sie sagt nämlich, die Leute, die überflüssige Regeln brechen und wörtlich nicht die selbsternannten Benimmexperten sind die Avantgarde der Gesellschaft.
Ja, bin ich eigentlich im Prinzip einverstanden. Die sind nicht die Avantgarde der Gesellschaft, die sogenannten Selbsternannten. Es gibt ja tatsächlich keine Prüfung oder irgendwas, wenn man sich Benimmexperte nennen darf. Ich zumindest sehe mich nur als ein Vermittler von Allgemeinwissen. Ich mache also nicht irgendwelche neuen Regeln, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Manchmal kann man das nicht vermeiden, weil halt ein Ludwig XIV. Noch weder Handy noch Internet gekannt hat. Aber das ist nur Vermittlung von Allgemeinwissen. Und je mehr Allgemeinwissen jemand hat, ich glaube, da gibt es keine Debatte darüber, umso besser ist das für ihn und für seine Erfolgsaussichten im Leben. Und wenn Sie das nun einfach negieren, dann begeben Sie sich eben einer Möglichkeit, mit anderen Menschen sich besser zu verstehen, nämlich einer Kommunikationsmöglichkeit. Und die Leute, die von diesen Umgangsformen keine Ahnung haben, treten natürlich dann bei denen, die sich daran halten oder orientieren, immer wieder in Fettnäpfchen und das lässt sich ja vermeiden.
Wenn Sie sagen Kommunikationsmöglichkeit, das heißt ja, es kommt ja immer auch etwas zurück. Wie erleben Sie das als jemand, von dem man sagt, ja, der ist geradezu perfekt, wenn auch nicht ganz perfekt, kann ja niemand sein, aber wie begegnen Ihnen die Menschen, was kommt da zurück?
Naja, ich habe natürlich das Problem, ich habe einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hier in Österreich, dadurch, dass ich ja auch in so Fernsehsendungen und so weiter auftrete. Und wenn ich zum Beispiel an einen Stehtisch beim Buffet gehe und komme da mit meinem Teller an, dann merke ich manchmal, dass die Leute die Luft einziehen und nun plötzlich Haltung annehmen und sich denken, um Gottes Willen, jetzt kommt der hierher, da müssen wir uns ja direkt ordentlich benehmen. Oder dass Menschen, wenn ich auf sie zugehe, plötzlich die Hände aus den Hosentaschen nehmen. Also ich wirke offenbar reinigend auf das Umweltklima.
Ja, wobei das mit den Händen in den Hosentaschen, ja, ist in den unterschiedlichen Kulturen ja durchaus unterschiedlich angesehen. Manche sagen, das ist total lässig und manche sagen, gehört sich nicht. Und übrigens ist die Kleidung mit dem Doppelschlitz bei den Sakkos ja geradezu darauf ausgerichtet, dass man besser die Hände in die Hosentaschen tun kann.
Eine gute Version, ja.
Nein, aber im Ernst, wie ist das mit den Händen in den Hosentaschen?
Ja, da gibt es diese beiden Botschaften. Wir reden ja auch schon wieder einfach von Botschaften. Und Sie haben ganz recht, das eine, also Hände in den Hosentaschen, kann cool und locker und leger und so weiter ausschauen. Oder es kann, wenn ich zum Beispiel an die ersten Tanzstunden denke, ja, da stehen auf der einen Seite die Mädchen, auf der anderen die Burschen und die haben dann manche die Hände in den Hosentaschen und die Schultern hochgezogen. Also ganz ein deutliches Zeichen von äußerster Anspannung und Nervosität, weil da drüben diese gefährlichen Mädchen stehen. Und das gibt also ganz unterschiedliche Signale, je nachdem, wie ich es mache. Aber wenn wir uns einmal anschauen, wie unsere Grußformen entstanden sind, also wenn ich jemandem die Hand gebe, heißt das ja ursprünglich, ich bin unbewaffnet. Wenn ich nun die andere Hand in der Hosentasche habe oder sogar hinterm Rücken habe, dann könnte ich ja dort immer noch eine Waffe haben. Das heißt, ich signalisiere dem anderen auch heute noch, irgend so etwas habe ich zu verbergen. Das Gesicht und die Hände sind die deutlichsten Signalgeber, die wir zur Verfügung haben in unserer nonverbalen Kommunikation. Und deshalb ist es eben für den anderen oder für unsere Beobachter immer angenehm, wenn er diese beiden oder alle drei Signalgeber auch im Auge behalten kann.
Mit einem Missverständnis muss man aber, glaube ich, aufräumen. Benimmregeln, Manieren garantieren keinen gesellschaftlichen Aufstieg. Also wenn man sich alle Untersuchungen mal anguckt, warum sind Angehörige bestimmter Schichten immer wieder in Führungspositionen zu finden? Dann kommt immer wieder heraus, es geht eigentlich um Habitus. Natürlich hat Habitus auch was mit Manieren zu tun, aber es ist ein bisschen etwas anderes.
Ja, ich glaube, dass, wie ich schon gesagt habe, Manieren oder Benimmregeln und all dieses Wissen ist nur Allgemeinwissen. Sie müssen selbst wissen dann anschließend, wie Sie damit umgehen. Ja, es gibt Menschen zum Beispiel, die ganz bewusst andere Leute warten lassen, bewusst immer zu spät kommen. Natürlich ist Pünktlichkeit ein ganz wesentliches Element des guten Benehmens und die signalisiert Verlässlichkeit, Disziplin, Respekt, Wertschätzung, Rücksichtnahme und so weiter. Wenn Sie das alles umdrehen, sind das alles sehr, sehr negative Signale, wenn Sie also immer zu spät kommen. Aber trotzdem machen die das ganz bewusst, nehmen das in Kauf und glauben damit, ihre Macht besonders deutlich demonstrieren zu können. Sie vergessen meiner Meinung dabei, dass sie erstens einmal, gerade wenn sie in einer hohen oder Führungsposition sind, Vorbild sind. Ja, und sie sind dann eben auch Vorbild für solche negativen Umgangsformen und können sich nicht erwarten, dass ihre Mitarbeiter sich anschließend besser benehmen als sie. Das Zweite ist, dass sie natürlich nicht gerade Sympathie erwecken mit so schlechtem Benehmen. Und insgesamt glaube ich, dass diese Art, sich nach oben zu boxen, und das ist es ja eigentlich, was da dahinter steckt, nicht das ist, wie man heutzutage modernes Management anlegen sollte.
Übrigens Stichwort Macht. Also wenn man mit Spitzenköchen redet, dann machen sie das nur hinter vorgehaltener Hand, weil sie natürlich negative Werbung nicht gebrauchen können. Aber es gibt viele, die sich ganz furchtbar aufregen über das ganz furchtbar schlechte Benehmen von Leuten, wo man sagt, die haben Macht und die haben Geld. Auch schon mal gehört?
Natürlich, leider. Ich meine, das erlebe ich, bin jetzt gerade, habe so einen kurzen Skiurlaub gemacht und da waren einige Leute mit sehr viel Geld und sehr viel Macht. Es gibt ja diese Aussage, Macht korrumpiert. Wer eben sich selbst nicht beherrscht und sich selbst gehen lässt, das ist ja nichts anderes als sich gehen lassen, anderen gegenüber mehr Freiraum sich zu gönnen, als man eigentlich hat oder haben sollte, der benimmt sich schlicht und einfach schlecht. Für deine Umwelt ist das nicht positiv.
12:21 Uhr, zu Gast bei Ingo Kahler. Heute Professor Thomas Schäfer-Ellmayr, Chef der international bekannten österreichischen Tanzschule Ellmayr in Wien. Sein Buch heißt Alles, was Sie über gutes Benehmen wissen müssen. Ecowin Verlag, 24,90 Euro. Herr Professor Schäfer-Ellmayr, ich möchte gerne ein Beispiel geben für Regeln, die offenbar keiner kennt, aber die man trotzdem nicht brechen sollte. Also ich beobachte das nicht nur, aber vielfach bei ostdeutsch sozialisierten Menschen, dass sie einem so nahe kommen, als hätten sie etwas Geheimnisvolles, das die Stasi nicht wissen darf, zu erzählen. Und viele Menschen wissen offenbar nicht, dass man die sogenannte Intimdistanz also beachten muss. Die liegt zwischen 0 und 50 Zentimetern und dann beginnt erst die sogenannte persönliche Distanz, die so zwischen 50 und 1,50 Meter liegt. Haben Sie auch solche Beispiele?
Selbstverständlich, ja. Also ich habe den Eindruck, dass es da so ein Nord-Süd-Gefälle gibt sozusagen, dass die Menschen im Norden eher mehr Distanz brauchen als die im Süden. Und das geht auch natürlich einen Schritt weiter zur Berührung. Viele Menschen glauben ja, sie müssen andere unbedingt berühren. Sie wollen damit ja mehr Sympathie, Nähe und Wertschätzung ausdrücken. Das ist ja nicht was Negatives. Und andere gibt es eben, die das gar nicht mögen. Besonders auf Distanz Wert legen viele Asiaten, also zum Beispiel die Japaner, die sich ja normalerweise in großer Distanz bewegen. Aber besonders wenig Distanz gibt es dafür dann eben im arabischen Raum oder eben in diesen südlichen Ländern, auch in Afrika. Ich habe dort auch 7 Jahre gelebt. Das sind ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe. in der jeweiligen Situation das Richtige machen, heißt ja auch, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu überlegen, welche Distanz ist dem eigentlich angenehm. Und das kann man schon beobachten.
Aber zum Thema Regeln, die keiner kennt und was sie denn bedeuten. Also zum Beispiel, wenn ein Paar im Restaurant zum Tisch geht, also geht der Mann voraus und die Frau hinterher, geht ein Ober voraus, geht die Dame hinter dem Ober und der Mann als Letztes. Das erschließt sich mir nicht, warum.
Ja, es gibt oft Regeln, kann man ganz offen sagen, die nicht wirklich logisch sind, wo auch vielleicht sogar die ursprüngliche Bedeutung ganz eine andere war. Aber dadurch, dass sie allgemein bekannt sind, sind sie ein Kommunikationsmittel geworden.
Und ja, sind sie das? Also ich meine, weiß man das?
Ja, wenn man die Regel kennt, dann signalisiert man damit einen gewissen Bildungsgrad und die andere Person merkt, aha, der kennt sich da aus. Ich finde ja diese Regel zum Beispiel nicht so wahnsinnig wichtig. Alles, was da so diese Kleinigkeiten, darf man den Suppenteller leicht neigen oder nicht und solche Sachen, finde ich, sind Lappalien.
Oder die Salatsoße mit dem Brot auftunken.
Naja, das Brot auftunken, da finden die Franzosen uns zum Beispiel ja Barbaren, dass wir das nicht dürfen. Aber es eben auch die Regel sagt, und ich kann nur die Regel vermitteln, ich werde nicht irgendwas Eigenes erfinden. Da gibt es ein ganz lustiges Beispiel. Es gibt einen Fachausschuss für Umgangsformen in Deutschland, der viele Jahre, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, ein Buch herausgebracht hat über Umgangsformen und die haben irgendwann beschlossen, warum sollte man nicht am Vormittag zur Hochzeit einen Smoking tragen? Und wenn Sie sich umschauen, in Deutschland ist seither es wirklich Standard geworden, am Vormittag Smoking zu tragen, der ja in allen anderen Kulturen eine Abendkleidung ist. Und ich habe einen großen deutschen Konzern, habe ich ein Seminar geleitet, habe gesagt, Vorsicht, bei der Kleidung gibt es eine Ausnahme. In Deutschland tragen die Männer am Vormittag auch Smoking, woraufhin jemand in der Runde sagt, aber nur die, die keine Ahnung haben. Ja, das ist also ein typischer Fall, wo etwas total schiefgelaufen ist. Ich kann nicht selber beschließen, jetzt ist Smoking am Vormittag in Ordnung. Das muss allgemein akzeptiert sein, sonst entspricht es ja nicht der Kommunikationsmöglichkeit mehr. Ja, damit unterbreche ich diese ganze Kommunikationsmöglichkeit.
Ja, es gibt so manche Sachen bei Tisch, also da frage ich mich dann manchmal auch, wieso wird jetzt eigentlich die Gabel ausgetauscht? Also beim Fischmesser ist das ja klar. Aber es gibt natürlich auch Unsitten. Also ich nenne Ihnen mal zwei Stichworte und bitte Sie dazu, uns die korrekte Verhaltensweise zu sagen. Zahnstocher und Lippenstift.
Beides gehört nicht am Tisch zu verwenden. Das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, der Zahnstocher da herumzupopeln in den Zähnen, ist halt keine appetitliche Geschichte und auch die Lippen nachzuziehen gehört sich an sich nicht. Ich kenne zwar etliche Damen, die das tun, obwohl sie wissen, dass sie es nicht tun sollten, aber das sind halt dann die Dinge, wo man sich über Regeln hinwegsetzt. Die Hauptsache ist, man weiß sie wenigstens.
Bevor ich zum Thema Kleidung komme, über das man eine eigene Sendung machen könnte, was ich auch schon mal hier in dieser Sendereihe gemacht habe, möchte ich noch ein Stichwort nennen, Kinder. Wir waren ja vorhin dabei, inwieweit also diese Verhaltensweisen wann gelernt werden. Bis wann sollten Kinder eigentlich das Wesentliche wissen?
Naja, ich glaube, dass jeder Mensch sehr viele Vorteile hat, wenn er möglichst früh möglichst viel weiß. Das darf jetzt natürlich nicht irgendwie eine Zwangsjacke werden, sondern erstens, dass die Eltern sich eben als Vorbilder sehen und so verhalten, wie sie das wissen, dass es sich gehört. Denn das ist genau dasselbe wie in einem Unternehmen. Man kann sich nicht erwarten, dass die Untergebenen oder eben in diesem Fall die Kinder, die ja die ganze Zeit zu den Eltern aufschauen, sich nachher besser benehmen. Die lernen logischerweise von den Eltern. Und wenn sie diese Dinge schon von frühester Jugend miterleben und einleben können, dann ist es etwas, was sie später ganz authentisch natürlich machen können. Wenn sie natürlich später erst damit konfrontiert werden, zum Beispiel so wie ich da erzählt habe, diese Schüler, die dann so brennendes Interesse haben, das nun endlich zu lernen, dann ist das viel schwieriger, sich damit authentisch weiter zu bewegen, Außer sie üben es selbst regelmäßig auch zu Hause. Weil alles, was man nicht übt, kann man halt letzten Endes nicht.
Das ist richtig. Da komme ich zum Thema Kleidung. Es soll Eltern geben, die das sozusagen als einen Tort ansehen, ihrem Kind eine Krawatte zu kaufen.
Mhm. Gut, Krawatte ist so eine Sache, die momentan sehr in Diskussion ist. Ich habe ja immer mehr den Eindruck, dass wir da sehr tolerant werden, auch bei vielen Ereignissen, wo dunkler Anzug verlangt wird von den Veranstaltern, kommen Herren ohne Krawatte. Zwar im dunklen Anzug, aber Krawatte tragen sie keine. Also ich glaube halt, sich elegant anzuziehen ist etwas, was natürlich wichtig ist, weil es ja das gesamte Ereignis mit beeinflusst oder die Stimmung, das Ambiente, die Atmosphäre beeinflusst. Wenn Sie sich vorstellen, dass beim Opernball in Wien die Herren in Jeans und Pullover erscheinen würden, wäre das natürlich kein festliches Ereignis mehr.
Ja, da kann ich das verstehen. Aber jetzt mal im Alltag. Also es gibt viele Menschen, die meinen einfach, also wir wehren uns gegen Kleidervorschriften und wir hatten das Thema ja Respekt und Wertschätzung. Ich finde es völlig richtig, was Sie sagen. Aber manche sagen eben, sich anziehen können ohne Regeln sei demokratisch.
Ja, demokratisch ist es sicher. Nur das totale Laissez-faire, das haben wir schon oft in der Geschichte erlebt, wozu das führt, das ist eben dann nicht mehr angenehm für die Menschen. Man könnte ja genauso sagen, ich benehme mich überhaupt so, wie es mir gerade passt. Der Anblick eines Menschen ist ja auch mit ein Teil meiner Umwelt, die ich da wahrnehme. Und wenn zum Beispiel, was wir immer wieder in heißen Sommertagen hier in Wien in der Innenstadt erleben, Leute in kurzen Hosen und bloßem Oberkörper, also Männer, Frauen habe ich noch nicht so gesehen, durch Wien spazieren.
Dann, ja, fast.
Ja, aber fast, ja genau.
Naja, ich meine, wissen Sie, mehrere Rettungsringe haben als Dame oder auch als Herr, ja, und ja, dann ja. Ein enges Top mit Spaghetti-Trägern und das in der Kantine, da vergeht mir der Appetit.
Ja, sehen Sie, das sind Dinge, die man selber überlegen sollte, dass man damit eben andere Menschen doch beeinträchtigt.
Allgemein gilt, schreiben Sie, dass man nie besser angezogen ist als seine Vorgesetzten, es sei denn, dies ist erwünscht. Und was ist, wenn es schwerfällt, seine Vorgesetzten zu unterbieten?
Ja, wir haben da jetzt speziell in Österreich solche Beispiele, wo zum Beispiel ein Niki Lauda natürlich seinen persönlichen Kleidungsstil hat, aber von seinen Mitarbeitern sehr wohl verlangt, dass sie anders, dass sie in ihren Uniformen und so weiter angezogen sind. Oder in manchen Top-Restaurants erlebt man das auch. Der Chef ist irgendwie sehr modisch mit Jeans und so weiter unterwegs, aber die Ober tragen Frack oder Smoking. Das habe ich damit gemeint. Wenn das jetzt also ein ganz normales Unternehmen ist, den Chef, und der Chef sich nicht richtig kleiden kann, ist das ein gravierendes Problem, glaube ich, für das Unternehmen. Genau wie andere Dinge, also zum Beispiel, wenn der aus dem Mund riecht oder irgend solche unangenehmen Sachen. Es ist ganz wichtig, dass wir als Team keine Schwachstelle haben. Und besonders schlimm ist natürlich, wenn das der Chef ist. Jedes Unternehmen oder jede Gruppe ist ja letzten Endes nicht viel stärker als das schwächste Glied. Und wenn ich mein Gegenüber unangenehm wahrnehme, dann wird das sicher nicht zu meinem Erfolg im Beruf beitragen. Das heißt, es ist wichtig, dass irgendjemand diese Person auf diese Schwäche aufmerksam macht. Nun kann man nicht von einem Mitarbeiter erwarten, dass er seinem Chef sagt, sie stinken aus dem Mund oder sie sind fürchterlich angezogen oder irgend so etwas. Da braucht es einen, wie ich immer sage, Go-Between, also jemanden, der das tun kann und der auch weiß, wie man so etwas richtig macht, aber es muss gemacht werden.
Ja, wenn wir bei dem Thema Geruch sind, was sagt man einem Menschen, wenn er nicht nur ausnahmsweise einmal schlecht riecht?
Man sollte es ihm sagen, ja. Das ist ein Freundschaftsdienst. Ich muss das ab und
zu machen. Also so zur Seite nehmen und dann, was sagen Sie dann?
Ja, das habe ich also schon oft gemacht bei Mitarbeitern. Ja, das kann ja leicht vorkommen, dass jemand einmal irgend so ein Defizit hat und das selbst ja gar nicht weiß. Dann sage ich ganz klar und deutlich, nicht böse sein, aber Sie haben dieses Problem. Das hat überhaupt nichts jetzt mit ihrer Körperpflege oder so weiter zu tun, aber sie müssen das in den Griff kriegen, denn das ist ja nicht nur für ihr berufliches Weiterkommen, sondern auch im privaten Bereich ein Problem für sie. Und das ist eigentlich natürlich am Anfang immer sehr peinlich, sowas, aber letzten Endes ganz, ganz wichtig, viel entscheidender als viele andere Anmerkungen.
Wir sind jetzt so bei Sitten und Unsitten. Also eine Unsitte finde ich, dass es immer noch in bildungsbürgerlichen Einrichtungen, sprich Theatern und Kinos, vorkommt, dass Leute verspätet durch die Reihen laufen und den bereits Sitzenden dann also den Allerwertesten zuwenden. Ein anderes Stichwort haben Sie vorhin schon mal kurz genannt, das Handy. Was sind für Sie die schlimmsten Handy-Unsitten?
Ich fahre oft in der U-Bahn oder Straßenbahn und muss mir dann privateste Dinge anhören von Leuten, die scheinbar annehmen, sie sitzen in ihrem Wohnzimmer und telefonieren mit den besten Freunden. Das zum Beispiel finde ich extrem aufdringlich und unangenehm. Oder wenn ich bei Tisch sitze und wir essen und jemand muss da unbedingt irgendwelche Anrufe beantworten. Es gibt natürlich Situationen für einen Arzt oder ich weiß nicht, was alles für Dinge passieren können, wo man unbedingt erreichbar sein muss und auch telefonieren muss. Aber in so einem Fall muss man sich entschuldigen, aufstehen und rausgehen und kurz telefonieren. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das sollte nicht stören. Ich habe aber Handy schon in fast jeder Situation erlebt, ob das Beerdigung oder in der Oper oder Kino, was immer. Handys läuten überall. Leider Gottes, die Menschen vergessen halt drauf.
Aber um das nochmal zu betonen, also ein Handy gehört ebenso wenig auf den Tisch wie ein Auto oder sonstige Schlüssel, noch viele andere Gegenstände, weil man eigentlich dem anderen signalisiert, ich bin eigentlich nicht so richtig da. Aber abschließend, wie sehen Sie sich selbst? Also sind Sie, was gutes Benehmen angeht, ein Optimist oder eher ein Pessimist, der sagt, es wird alles immer schlimmer?
Ich glaube nicht, dass alles immer schlimmer wird. Ich glaube, dass das so ein Pendel hin und her schwingt und man halt immer wieder draufkommt, dass es doch unausweichlich ist, dass wir uns besser benehmen. Wir müssen ja überlegen, in den letzten 50 Jahren sind auf dieser Erde etwa 5 Milliarden Menschen dazugekommen. Das heißt, es wird immer enger und je enger es wird, je mehr Menschen da sind, umso wichtiger werden diese Regeln, damit wir eben uns angenehm miteinander trotzdem auf diesem kleinen Planeten zurechtfinden können.
Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute eine Sendung aus dem Januar dieses Jahres. Gast war Professor Thomas Schäfer-Ellmeier, Chef der Tanzschule Ellmeier in Wien, Autor des Buches »Alles, was Sie über gutes Benehmen wissen müssen«. Eco-Wien Verlag, 24,90 €. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.